It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Zeitspeise. Und wie immer begrüße ich an meiner Seite den Christopher. Hallo.
Hallo Kai.
Wir haben wieder in der Geschichte der Kulinarik gewühlt und heute ist Christoph an der Reihe. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, passend zu den steigenden Temperaturen möchte ich heute über ein Eis reden, und zwar über das Fürst-Pückler-Eis, das die meisten wahrscheinlich kennen in der Form der Pückler-Schnitte, also zwischen zwei Waffelscheiben gepresst. Mhm. Und die Geschichte des Pückler-Eises muss natürlich beginnen mit der Geschichte von Graf Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau.
Okay.
Genau, es war ein freier Adeliger, der am 30. Oktober 1785 in Schloss Muskau bei Görlitz in der Oberlausitz geboren wurde. Das liegt heute ganz an der polnischen Grenze. Also man kann von diesem Schloss nur wenige Meter, wenn man da wenige Meter weiterläuft, ist man schon in Polen, also ganz an der Grenze zwischen Deutschland und Polen. Und der war seines Zeichens Landschaftsarchitekt, Schriftsteller und Weltreisender, also ein richtiger Lebemann.
Aha.
Genau. Der durchlief dann also eine ganz standesgemäße Laufbahn für einen geborenen Grafen, Studium in Leipzig, trat dann ins preußische Militär ein, nahm dann auch an der Völkerschlacht bei Leipzig teil. Und dann begann er seine Weltreisen, machte ausgedehnte Reisen häufig zu Fuß in die Provence und nach Italien. Also weil wahrscheinlich gab es kein anderes Fortbewegungsmittel, oder wahrscheinlich war das auch irgendwie so sein Wandern sein Hobby. Also er lief dann halt von Sachsen in die Provence und nach Italien, war auch dann in der Armee, auch stieg dann immer weiter auf, war dann irgendwann Verbindungsoffizier zur Zaren Alexander des Ersten in den Feldzügen gegen Napoleon, also der Koordinator zwischen dem zarischen Heer und dem preußischen Heer. Und 1812 bereiste er das erste Mal England, und dort traf ihn dann Inspiration. Er sah diese ausgedehnten Parkanlagen in diesen englischen Landschlössern und Landburgen, und dort wurde dann inspiriert und fühlte sich berufen zum Gartenkünstler. Und kehrte dann nach Sachsen zurück, nach Preußen. Also es war am Anfang gar nicht preußisch, sondern Muskau fiel dann erst nach dem Wiener Kongress an Preußen, und dann wurde halt auch preußischer Adliger, heiratete dann 1817 Lucy von Hardenberg, die war die Tochter des preußischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg, also ein hoher Beamter im preußischen Staat, und wahrscheinlich durch diese Verbindung wurde er dann auch zum Fürsten erhoben, aber war dann auch nur Fürst des Namen nach. Also Muskau, die Grafschaft Muskau, wurde dann nicht zum Fürstentum erhoben, sondern es wurde, also nur sein Titel wurde sozusagen angehoben. Ja, relativ schnell, 1826, ließ er sich dann von Lucy scheiden, pro forma, aber es verband sie eine lebenslange Freundschaft, und er bereiste zwischen 1825 und 1829 wieder England, vor allem um eine reiche Erbin zu finden, die er heiraten konnte, weil er hatte sich ziemlich verhoben mit seiner ersten Parkanlage und war dadurch stark verschuldet. Und er fand keine Braut, die er heiraten konnte und sozusagen ihr Geld abgreifen konnte, aber seine Reiseberichte waren sehr erfolgreich. Also seine Reisen nach England vor allen Dingen und dann auch im Laufe der Zeit woanders hin verkauften sich zuerst in Deutschland, dann in England und dann auch in den USA hervorragend, und dadurch kam er dann zu einigem Geld. Und dann wollte er auch nach Nordamerika reisen, also wo dann auch seine Bücher sehr erfolgreich waren, aber er verpasste die Abfahrt des Schiffes nach Amerika wegen eines Duells.
Also ein Duell, an dem er beteiligt war, oder?
Genau, ein Duell, an dem er beteiligt war. Es ist nicht überliefert, in welcher Form, also war er einer der Duellanten oder ein Adjutant oder jemand, der das bezeugt hatte, aber auf jeden Fall verpasste er das Schiffs und reiste dann auch nie in späterer Zeit nach Amerika. Bereiste dann aber den Orient beziehungsweise Afrika, reiste dann nach Algerien, Ägypten, in den Sudan, und im Sudan, als er dann aus dem Sudan zurückkam in Kairo, kaufte er tatsächlich auf dem Sklavenmarkt eine 12-jährige Sklavin, Mahbuba hieß die, und brachte die dann 1837 zurück nach Moskau, und das Mädchen verstarb dann aber relativ schnell 1840 an Tuberkulose. Genau, diese Mahbuba, die spielt noch eine wichtige Rolle im Rezept von Fürst Pückler-Eis, also die sollte man sich vielleicht im Hinterkopf behalten.
Okay.
Diese ganze Geschichte die wird manchmal etwas romantisiert, weil, okay, er kauft dann dieses 12-jährige Mädchen auf dem Sklavenmarkt, es wird dann irgendwie seine Mätresse. Er ist auch zu dem Zeitpunkt schon anderweitig verheiratet, das darf man nicht vergessen. Und irgendwie wird das ein bisschen romantisiert, aber wie sehr das dann quasi von diesem Mädchen gewollt war, diese Liebesbeziehung.
Ja, wenn man so gekauft wird, oder?
Genau.
Ja, ist ein bisschen bedenklich. Also bis dahin war es ja noch eine nette Geschichte, aber an dem Punkt schlägt das Ganze so ein bisschen um. Aber gut, lassen wir es mal erstmal so stehen und bewerten das vielleicht irgendwie ein andermal.
Genau, die ist auch in den Parkanlagen von Schloss Moskau begraben, hat halt auch ein relativ großes Grab. Und also dieser Lebensstil, dieser extravagante Lebensstil, vor allem im Vergleich zu seinen Zeitgenossen in Preußen, war doch sehr den anderen Leuten suspekt, weil das ja eigentlich schon die Biedermeier-Zeit war, und er war sozusagen noch so ein Relikt aus dieser deutschen Romantikzeit, also mit seinen Weltreisen und Italienreisen.
Daher wahrscheinlich auch die Wanderung, und da kam ich eben auch so drauf, genau. Da dieser romantische Wandersmann, der so durch die Landschaft streift, war ja auch ein sehr typisches Motiv.
Er hatte auch den Beinamen der tolle Pückler, und war also auch in seiner Zeit relativ bekannt, vor allem als Landschaftsgärtner und Autor, hatte teilweise auch sehr liberale Ansichten, was so die Eigenverwaltung der Kommunen anging, war aber auch dann sehr deutschnational, also beteiligte sich aktiv an der Germanisierung der Sorben, die ja dort in Sachsen auch bis heute leben als deutsche Minderheit, und vernachlässigte auch die Volksbildung seiner Untertanen, also es war anscheinend auch ein sehr nachlässiger Fürst. Und 1845 musste er dann das Schloss verkaufen, zog dann auf ein anderes Schloss, was er glücklicherweise geerbt hatte, nämlich das Schloss Branitz in Cottbus. Und um dieses Schloss Branitz in Cottbus legte er dann eine riesige Parkanlage an, im englischen Stil. Und diese Parkanlage gibt es heute noch, heißt dann Fürst Pückler Park. Und dort ist er dann auch verstorben, 1871. Noch eine lustige Anekdote zu seinem Tod. Einäscherung war zu der Zeit aus religiösen Gründen verboten, und der umging das, also er wollte nicht als lebendiger Körper begraben werden. Und
das deswegen, möchte, glaube ich, keiner. Also als vollständiger Körper.
Genau, er möchte nicht als vollständiger Körper begraben werden, deswegen veranlasste er, dass sein Herz in Schwefelsäure aufgelöst wird und sein Körper in Ätznatron, Ätzkali und Ätzkalk eingebettet werden soll. Also so, dass sein Körper sich dann nach einer Zeit vollkommen auflöst.
Krasser Typ.
Es war ein richtiger Lebemann mit, sagen wir mal, fragwürdigen Ansichten und moralischen Vorstellungen. Unter Kennern, jetzt ist die Frage, was Kenner sind, also es wird halt nur unter Kennern, es wird halt so gesagt, unter Kennern gilt Pückler als ein landschaftskünstlerisches Genie, und seine Parks und die Parks auch seiner Schüler zählen zu den Höhepunkten der Landschaftsgestaltung im 19. Jahrhundert. Leute, die sich mit Landschaftsarchitektur auskennen, denen sollte Fürst Pückler wahrscheinlich auch was sagen über das Eis hinaus. Aber kommen wir mal doch zu diesem besagten Eis.
Genau, wie kommen wir da jetzt hin?
Genau, also es gibt einen königlich preußischen Hofkoch Louis Ferdinand Jungius, der 1839 das erste Mal in einem Kochbuch ein dreischichtiges Sahneeis beschreibt, was er dann betitelt mit Fürst Pückler Eis. Und es ist anscheinend so, dass Jungius von der vorhin erwähnten Lucy von Hardenberg 1817 als Hofkoch nach Schloss Moskau geholt wird. Und in den im Kirchenbuch der Stadt Moskau wird er dann beschrieben als Mundkoch seiner Majestät des Königs von Preußen in Berlin, jüngerer Sohn von Johann Friedrich Jungius, prinzlicher Küchenmeisters zu Rheinsberg. Also er war anscheinend auch dann am preußischen Königshof tätig, aber dann halt auch in Moskau Mundkoch oder Hofkoch und Hofkonditor von Fürst Pückler. Und so genau weiß man das nicht, aber es könnte sein, dass er dort schon in Moskau dieses Eis erfand. Aber wie gesagt, erst 1839 wurde es dann als Rezept überliefert. Fürst Pückler selber führte sogenannte Tafelbücher, wo er aufschrieb, zu welchen Anlässen er welche Menüs serviert hatte und welche Gäste anwesend war. Und da wurde nie ein Fürst-Pückler-Eis oder ein Eis, was ein Fürst-Pückler-Eis sein könnte, beschrieben. Also es ist auch nicht wahrscheinlich oder es ist nicht überliefert, dass Fürst-Pückler selber je dieses Eis gegessen hat. Mhm. Genau. Und zum Rezept, es ist ja immer so eine Sache, was ist jetzt das Originalrezept? Es gibt über 30 Rezeptvarianten des Fürst-Pückler-Eises. Das Originalrezept von Jungius ist ein Rezept aus Sahne, Zucker, frischen Früchten und im Winter dann werden die frischen Früchte durch Konfitüre ersetzt und das wird dann halt so geschichtet, also dass man verschiedene Eisvariationen schichtet und das dann so wie so einen großen Eiskuchen oder Eisbombe mit frischen Früchten belegt. Mhm. Und dann gibt es auch so verschiedene Zeichnungen, in denen das so dargestellt ist. Und das wird als, in französischen Kochbüchern wird es als Demi-Glacé beschrieben, weil halt durch den hohen Fettanteil in der Sahne das Eis nicht ganz durchfriert, sondern nur halb durchfriert.
Ah ja.
Genau. Es gibt dann eine Weiterentwicklung, jetzt in der Neuzeit, also so 20. Jahrhundert. Und das kommt dann schon näher an das Fürst-Pückler-Eis ran, was wir kennen, nämlich ein Eis, also ein Schokoladeneis, Erdbeereis und Himbeereis geschichtet. Und dann kommt da noch eine Makroneneismasse dazu, die dann mit Maraschino getränkt ist, also einem Kirschlikör. Und diese Makroneneismasse wird heute häufig weggelassen. Also Makronen sind, ich glaube, sowas mit so Kokosflocken.
Nicht unbedingt. Makronen können, also sind häufig aus Nüssen und Eiweiß.
Genau.
Also wir kennen es als Kokosmakronen häufig, aber die Macarons sind ja auch Makronen.
Ja.
Die werden ja mit Mandeln gemacht.
Ich habe dann so eine MDR-Dokumentation gesehen, das kann man anscheinend in Moskau, gibt's einen Café, der Café König, wo früher auch die Hofkonditorei drin war und die machen das noch so nach diesem Originalrezept selber.
Ah.
Also wenn man mal so einen Reisetipp auch haben will, Bad Moskau ist auch Weltkulturerbe, diese Parkanlage. Und dort kann man dann halt auch in diesem Café König das Eis noch nach einer sehr alten Rezeptur, also nicht der Originalrezeptur, aber nach einer sehr alten und tradierten Rezeptur sehen. Und genau, also auch dann mit diesem Maraschino-Likör dazu. Mhm. Und heute kennen wir es ja eher mit Erdbeer-Vanille-Schokolade und dann häufig als diese Schnitte zwischen zwei Waffeln und genau, das ist so die moderne Variante des Fürst-Pückler-Eises.
Genau, oder als Eistorte, so ein Halbrund,
genau.
Wo dann eben Schokolade in der Mitte, Vanille meist und dann so ein Erdbeerkern. Häufig dann auch noch mit so Sahnetupfen, beziehungsweise Vanille-Eistupfen, die dann wie Sahnehauben aussehen, kriegt man so fertig. Oder in der einfachsten Variante in so einer Plastikschachtel. Ich weiß nicht, ob es dann auch noch Fürst-Pückler-Eis heißt, aber diese Variante Schokolade, Vanille, Erdbeer gibt es ja dann auch so mit so drei Fächern in einer Schachtel.
Ja, ich glaube, es gibt irgendwie auch so in der DDR zum Beispiel oder Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts wurde sich dann gefragt, ja, gibt es irgendwie Lizenzen für und dann anscheinend wurde dann auch bei diesem Café König in Moskau nachgefragt, ja, wo habt ihr das Rezept her? Irgendwie ist es da auch schon länger in der Familie drin und die haben dann gesagt, ja, es gab dann einen Konditor namens Pückler, der das hergestellt hat. Also es gibt auch verschiedene Ansätze der Geschichte, wie dieses Fürst-Pückler-Eis entstanden ist. Mhm. Und es gibt auch, also auf den Namen gibt es auch kein Patent oder keine Lizenz, ist wahrscheinlich genauso wenig wie auf den Bismarck-Hering oder so.
Ja.
Einfach eine Form, Eis zuzubereiten und zu präsentieren. international ist diese Fürstpückler-Schnitte auch als Neapolitan Ice Cream benannt, was sich aber nur auf die auf diese Schichtung des Eises bezieht. Und da ist die Geschmacksrichtung im Grunde egal. Also immer wenn man so geschichtetes Eis hat, dann wird das international oder im englischen Sprachraum als Neapolitan Ice Cream benannt, weil die das halt dann so kennen, das kam da aus Neapel, die Auswanderer aus Neapel hatten das dann mitgebracht.
Hatten dieses dringende Bedürfnis, Eis zu schichten.
Genau. Genau, und jetzt kommen wir nochmal zu Mach Buber zurück. Es gibt dann halt in diesem Café König, also die dann dieses überlieferte Fürstpückler-Eis noch machen, die behaupten halt, dass diese Farbgebung, also weiß, weiß-rot-braun, also das Sahne-Eis obendrauf, dann das rote Himbeer- oder Erdbeereis und dann so eine Schokoladeneismasse als Boden, dass das quasi sich auf die Liebe zwischen dem weißen Fürstpückler und der braunen Macht Buber bezieht. Und dann ist quasi in der Mitte ist das rote. Also ja, ich weiß nicht, wie gut ich diese Erzählung finde, aber ich wollte sie mal ein bisschen tradieren. Man kann dann auch irgendwo was machen, das ist aus irgendeiner Landesflagge, also kann man sich auch so einen nationalen Hintergrund herleiten, also dass es von irgendwelchen Grafen oder Fürstentum die Nationalfarben sind. Und wie gesagt, also das originale Eis, das war wahrscheinlich auch gar nicht so, also Schokolade kam da gar nicht drin vor in dem Rezept, von dem her, ja. Genau, das war die Geschichte des Fürstpückler-Eises. Ich fand überraschend viel deutscher Nationalismus und Rassismus kam da drin vor.
Ja, alles ein bisschen creepy, aber man ist nicht immer eine schöne Geschichte. Geschichte ist nicht immer, ist kein Ponyhof.
Genau, das hat auch relativ wenig mit dem eigentlichen Fürstpückler zu tun. Das ist ein sogenanntes Widmungsgericht, was damals in der Zeit durchaus verbreitet war, dass man einer bekannten Person ein Gericht widmet.
Ja.
Und da der Fürstpückler doch relativ bekannt war im 18. Jahrhundert, ist es nicht verwunderlich, dass ihm auch ein Eis gewidmet wurde. Es war jetzt halt nur sein Glück, dass das jetzt sich bis in die Neuzeit überliefert hat. Genau. Ich möchte noch zum Abschluss einen Auszug eines Briefes an seine damalige Frau Lucy zitieren, weil ihm das Essen doch dann und auch das Eis besonders wichtig war. Und er wird auch gelobt für seinen schönen Schreibstil. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er sich noch erhalten hat, aber könnt ihr jetzt selber urteilen, wenn ihr das hört. Sorgst du überdies noch für die Abwesenheit der Fliegen, kühle Stube, akkurates Servieren, große Ordnung und Reinlichkeit, Eis und Eispunsch, so werd ich entzückt von dir sein. Also das war ein Brief an seine Frau, wo er anscheinend meinte, okay, wenn du genügend Eis und Eispunsch sorgst, neben halt den anderen ehelichen Pflichten anscheinend, dann ist er voll auf zufrieden. Und anscheinend war ihm Essen auch sehr wichtig, aber wie wichtig ihm das Fürstpückler-Eis war, das ist halt nicht überliefert worden.
Ja, wie du sagtest, ist nicht überliefert, ob er es selber in dieser Variation jemals genießen durfte, aber wir kennen es. Zumindest in der ganz einfachen Variante Schokolade, Vanille, Erdbeer habe ich das früher auch. Meine Großtante hat das immer, wenn sie zum Essen eingeladen hat, gab es das ganz oft zum Nachtisch. Das war immer schon ein Highlight. Ja. Eis ist ja sowieso immer schon klasse, aber dann mit den drei Farben. Wobei man, kennst du das auch, dass man so eine Sorte machte und die dann irgendwie so da rausgenascht hat? Dass man das so in...
Ja, also ich denke, da gibt es verschiedene Philosophien, wie man die Eisschnitte oder das Fürstpückler-Eis isst, ob man für größtmögliche Mischung sorgt oder ob man sich schichtweise vorarbeitet. Also ich fand halt, ich glaube durch diese Fürstpückler-Eisschnitten ist mir das Vanille-Eis so ein bisschen verleidet worden, weil das ist ja meistens eher so ein günstiges Vanille-Eis, was ja dann nicht wirklich nach echter Vanille schmeckt, und ich mochte halt ganz lange Vanille-Eis nicht, weil ich immer nur dieses doch recht billige Vanille-Eis kannte, und das ist ja meilenweit davon entfernt, was man halt als richtiges Vanille-Eis dann, wie das dann schmeckt. Also ich bin dann eher schon ein Freund des Erdbeereises gewesen, und dann die Schokolade, die hat dann auch nicht geschadet, aber es war auch dann halt immer auch so eine Matscherei am Schluss, weil dann
das
hat
stimmt.
man diese Schnitte gehabt und dann irgendwann suppt das halt so durch und dann ist diese Schnitte auch so lapprig geworden. Also man musste sich auch beeilen beim Essen.
Ja, Trick war, weiß ich noch, weil es ja auch von außen, von innen, von außen her auftaut, dass man so ein bisschen gewartet hat und dann hat man immer rundherum abgebissen, sodass die Waffel nachher sozusagen geschlossen war. Und dann hatte man mehr so ein Waffelbonbon oder so.
Genau, oder dass man so rund ist, dass immer sowas außen abschmilzt, dass man das dann schnell wegschlägt.
Ja.
Genau, ich erinnere mich. Da gab es verschiedene Techniken.
Gut, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, also ich wäre auch nochmal sehr interessiert an diesem Schokoladen-Erdbeer-Sahne-Eis mit Maraschino noch dazu. Das sah nicht so schlecht aus in der NDR-Dokumentation.
Okay, ich werde ja die Quellen nachher sehen. Ich muss ja fürs Sendungsbild nachher auch irgendwas noch zubereiten oder vorbereiten. Mal schauen, wie das wird. Also wenn alles schief geht, dann kaufe ich einfach so eine Schnitte. Das geht ja immer. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir auch, wenn das Originalrezept irgendwo dokumentiert ist, werde ich mein Bestes geben, dann hier mit Obst und Eis zu hantieren, damit wir ein schönes Bild haben.
Und fürs Bückler-Eis, das war auch so, also zusammen mit dem Caesar Salad, also unserer ersten Folge, so zwei Gerichte, weswegen ich diesen Podcast angefangen habe oder vorgeschlagen habe, weil das so zwei Gerichte sind, die haben einen sehr spezifischen Namen. Also einmal Caesar Salad und dann dieses Fürst-Pückler-Eis, was auch ein sehr spezifischer Name ist und dahinter auch eine sehr spezifische Geschichte steckt. Und deswegen hat mich das immer so fasziniert, diese zwei Gerichte. Und genau, deswegen habe ich die jetzt auch gleich als erste zwei Geschichten für meinen Teil dieses Podcasts genommen, weil ich die immer schon weit davor vor dem Podcast sehr faszinierend fand.
Ja, und das wird sicher auch nicht das letzte Gericht sein, das einer berühmten Persönlichkeit gewidmet worden ist. Da habe ich schon einige Sachen im Hinterkopf, die wir da noch besprechen können und die sehr interessant sind. Wollen wir an dieser Stelle nochmal auf Feedback eingehen? Wir haben ja, vielleicht sollten wir vorher verraten, wir werden nicht in jeder Folge auf Feedback eingehen können, weil wir die in der Regel im Doppelpack aufzeichnen, aber seid euch gewiss, dass wir euch hören und auch lesen und so weit wie möglich werden wir dann auch drauf eingehen.
Genau, wir haben zwei Kommentare bekommen von der gleichen Person, nämlich vom Rantheron, ich weiß gar nicht, Rantheron
ist richtig.
Genau. Der einmal zu Folge 1 kommentierte, dass ich da offensichtlich den falschen englischen König genannt hatte. Ich habe ja davon erzählt, dass Wallis Simpson, die Ehefrau des englischen Königs, den Caesar Salad nach Europa gebracht hatte. Und ich weiß gar nicht mehr, welchen ich genannt hatte. Es war offensichtlich der falsche, weil er meint, dass es ja natürlich Edward der Achte war. Und dass genau der König war, der dann wegen Wallis Simpson auch abgedankt hatte. Und er freut sich schon über unsere Reihe über Brot. Ja, das wird wahrscheinlich ein mehrteiliges Projekt werden, weil über Brot kann man Stunden reden, befürchte ich, hoffe ich.
Mhm. Vielleicht ist es auch eine Anspielung, weil der Rantheron mir auch mal einen Text übersetzt hat. Da könnten wir nochmal dann auf eine, besprechen wir hinter den Kulissen. Ich will jetzt auch nicht spoilern,
okay, gut.
Aber natürlich schreibt ihr auch viel auf Twitter. Wir haben sehr viel Lob bekommen für die ersten Folgen. Menschen, die sich die ersten Episoden angehört haben und doch sehr positive Rückmeldungen gegeben haben. Gerne mehr davon.
Ja, also unser Twitter-Kanal war sehr rege, das freut mich sehr.
Genau, den erreicht ihr unter Zeitspeise-, richtig? Pod, ne?
Ja. Genau, @zeitspeisepod, @zeitspeise_pod. Ich möchte mich auch gerne beim K. Backhaus bedanken, der uns bei FÜD, der Podcast-Suchmaschine, eingereicht hatte.
Genau, da findet ihr uns jetzt auch. Findet man uns eigentlich schon auf iTunes?
Das noch nicht, das okay. Werde ich jetzt gleich erledigen. Das hatte ich noch vergessen, das ist ja nur ein sozusagen Verwaltungsakt.
Genau.
Das ist schnell erledigt.
Wunderbar. Dann vielen Dank, Christopher, für die wunderbare Geschichte über das Eis und den Fürsten, der überwiegend ein guter Landschaftsarchitekt war, aber auch ein bisschen gruseliger Onkel. Aber ja, auf jeden Fall uns eine sehr, sehr köstliche Eisspezialität hinterlassen hat. Mit seinem Namen zumindest.
Ja. Willst du noch verraten, was wir nächste Folge besprechen wirst?
In der nächsten Folge geht es um ein sehr, sehr beliebtes Gericht in Deutschland, nämlich die Currywurst. Und dann werden wir da ein bisschen in die Geschichte der Currywurst reinschauen und hören.
Genau, nachdem wir jetzt hier so hochtrabend war mit einem Fürsten.
Genau, kommen wir wieder auf den Boden zurück zum einfachen Volk. Ganz genau.
Also, dann hören wir uns nächste Folge wieder.
Genau, macht's gut. Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.